Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Während Christian in Dubai war, ja, gab es in Deutschland eine Bundestagswahl. Ja, und ich sag mal so, einer von uns hat jetzt keine Grippe, Christian. Trotzdem stark, dass du hierher gefunden hast. Herzlich willkommen.
Ja, grüß dich. Genau. Ich weiß gar nicht, was mich mehr zu schaffen gemacht hat. Die Zeit in Dubai oder der Wahlabend. Sonntag hat man ja bis spät in die Nacht oder in den Abend zumindest verfolgt, was nun passiert. Ja, das war ja schon recht spannend.
Ja.
Und ja, interessanter Wahlausgang, ja. Wir haben ja letzte Woche da intensiv drüber gesprochen, was da so die Programme hergeben. Wird ja wohl auf die kleine Koalition hinauslaufen, oder? Was denkst du?
Ja, oder die große Koalition, ja. Je nachdem, wie man es definiert. Erstmal anstandshalber herzlichen Glückwunsch an Friedrich Merz und die CDU, CSU zum Wahlsieg. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wie bei Instagram jetzt 1000 Follower hier im Podcast verliere, nur weil man Friedrich Merz zum Wahlsieg gratuliert. Aber das Thema, ja.
Tatsächlich,
ja.
Hast du Follower verloren.
Ja, also die Nachrichten, ich muss sagen, also man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man natürlich Meinung annimmt und deswegen entfolgt, der vielleicht hört ihr einen Follower, der entfolgt ist jetzt im Podcast noch, kommt gerne wieder zurück, wenn ihr euch beruhigt habt. ja, also ganz interessant. Das Thema rüttelt auf, ja, also von Ja, sehr unterschiedlich, aber die Gründe waren sehr unterschiedlich, ja. Also, weil er wie ausgeschlossen hat, mit der AfD zu koalieren, und dann der Nächste hat dann entfolgt, weil er mit der SPD koaliert. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland mal ein bisschen, ja, entspannter werden, Meinungen zulassen und da gemeinsam nach vorne gehen. Aber ja, wir sind ja mitten im Thema. Jetzt geht's an die Koalitionsverhandlungen. Und das könnte, wir sind ja ein Steuerpodcast, deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Steuern, jetzt nicht mit den anderen Themen, aber es könnte auch steuerlich spannend werden, was da auf uns zukommt, weil jetzt nehmen wir mal an, die SPD wird Koalitionspartner, da sind doch einige steuerliche Unterschiede da und so wie es jetzt aussieht, wird ja wahrscheinlich die SPD, obwohl natürlich die AfD, muss man schon sagen, zweitstärkste Kraft ist, ja über 20%, wird trotzdem vermutlich Friedrich Merz und die Union mit der SPD koalieren, wenn die SPD denn mitmacht.
Ja, ja, und da gibt es ja vielleicht auch im steuerlichen Bereich einiges, wo wir nochmal kurz drauf eingehen können, um mal so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Fände ich zumindest ganz interessant, das mal mit dir zu machen. Ich habe heute früh im Handelsblatt gelesen, da geht es ja auch darum, dass man Geld braucht. Ja, gibt ja doch die eine oder andere Lücke im Haushalt jetzt schon. Dann hat man natürlich das Thema mit der Verteidigung, wo man mehr Geld investieren muss oder sollte oder will, je nachdem. Und gleichzeitig haben wir auch noch zum Beispiel den Soli, der ja gegebenenfalls verfassungswidrig ist. Also da gibt es ja schon die eine oder andere Lücke im Haushalt. Deswegen müssen wir mal schauen, ob das denn mit den Steuerentlastungen überhaupt so kommen kann. Ja, vielleicht ist es ja sogar so, dass ich im Bereich Steuern die SPD an manchen Stellen durchsetzt, um dann noch zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Ja, also lass uns doch da mal, also es ist ja aktuell so, jetzt die FDP ist rausgeflogen, jetzt da auch die Frage, was macht Christian Lindner, ist ja die spannendste Frage eigentlich.
Ja, du hast ja sonst immer mal Videos gemacht mit ihm, ne? Das hast du jetzt vor dem Wahlkampf nicht gemacht oder beim Wahlkampf, das große Problem.
Ja, wenn der Steuerfabi wegfällt, dann bricht natürlich auch mal die FDP aus dem Bundestag. Aber ich habe mich ja entschieden, ich wurde auch von einigen Parteien tatsächlich eingeladen für TV-Duelle etc. pp. Wäre sicherlich auch spannend gewesen, mal bei ein paar Sachen hinzugehen. Um mal vor Ort mit paar.
Was hätte das bedeutet?
Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt da ausholen möchte, aber ich wurde von einigen Parteien zu diesen TV-Duellen, es gab dann immer so ein Public Viewing, dann in den Parteizentralen hat man sich das halt angeschaut.
Ach so, okay.
Und wenn die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen da waren und da wurde ich halt da praktisch eingeladen, ja, und aber es, wie man in Baden-Württemberg so sagt, es hätte schon ein bisschen Geschmäckle gehabt, weil es war ja in Berlin jeweils Und ja, da wäre ich da ins Hotel eingeladen worden und hier Anfahrt und so weiter. Aber das habe ich gedacht, ja, so ein bisschen neutral muss man ja bleiben. Habe ich das alles schön brav abgelehnt. Aber wäre sicherlich mal spannend gewesen, da mal ein paar Stimmen einzuholen. Aber ich hatte auch keinen Bock, muss ich fairerweise sagen, dann da auf irgendwelchen, was weiß ich, Partei-Social-Media-Kanälen dann aufzutauchen, wenn ich da ein Espresso trinken und eine Brezel esse. Von dem her habe ich das gelassen, habe ich allgemein aus dem Wahlkampf rausgehalten, habe das probiert, so sachlich wie möglich zu machen, also aus den Wahlprogrammen zu zitieren, weil man hätte natürlich auch ganz anders machen können, muss man fairerweise schon sagen.
Sicherlich hättest du nicht mit Heidi Reichenick am Ende auf der Bühne getanzt zu irgendwelcher
Ja,
Popmusik.
du, ich muss sagen, die hat natürlich das Social Media technisch sehr stark gemacht. Wahrscheinlich am stärksten von allen Parteien.
Ja, es war schon krass, ne, dass dann die Zahlen so hoch gingen. Ja, da siehst du auch mal wieder, was dann Social Media auswirken kann, ja. Ich glaube, das letzte Mal war es ja so, dass Christian Lindner da gut aufgestellt war und diesmal haben eben sind auch andere auf den Zug aufgesprungen.
Also Social Media Platz 1 geht vermutlich jetzt an die Linke und die Heidi. Der Christian ist auf jeden Fall raus. Ich bin mal gespannt, was Christian Lindner jetzt beruflich macht. Ja. Ob er da in einem Porsche-Aufsichtsrat kommt oder nicht. Aber liebe Grüße gehen raus. Ich muss sagen, immer sehr angenehm gewesen. Hat aus meiner Sicht auch viel Sinnvolles auch gemacht, umgesetzt, muss man sagen, ist leider in der Ampelkoalition weniger, aber auch so Sachen wie finanzielle Bildung. Ich meine, wir waren ja erst und ich war da erst beim Festival für Finanzbildung. Es waren schon sinnvolle Sachen, ja, auch Thema Aktienrente und so weiter. Hat auf jeden Fall Sinn gemacht, was er angepackt hat, also nicht alles, aber vieles, ja, und ist jetzt aus meiner Sicht schade. Du stehst der FDP ja noch ein bisschen näher als ich, aber dass die FDP draußen ist, ich hätte sie gerne im Bundestag gesehen. Ich glaube, die liberale Kraft schadet in so Zeiten nicht. Ja, und jetzt ist halt, ja, ist die Linke drin, die FDP raus, AfD stark, ja.
Und spannend ist ja auch, jetzt haben wir ja keinen Verteidiger der Schuldenbremse mehr, ja,
Ja.
zumindest jetzt nicht so mit der großen Flagge. Und wie gesagt, heute konnte man lesen in den Zeitungen, dass ja vielleicht das große Problem jetzt auch ist, dass die Mehrheiten nicht reichen, um die Schuldenbremse zu reformieren. Also zumindest bräuchte man die AfD oder die Linke dazu. Und das ist natürlich jetzt für viele ein Problem. Und da wurde heute gemutmaßt, man könnte ja jetzt noch, bevor dann, also jetzt in der aktuellen Regierungsvariante mit den aktuellen Mehrheiten, bevor dann die neue Koalition gefunden ist, könnte man ja jetzt noch mal schnell die Schuldenbremse aushebeln oder ändern, um dann mehr Spielraum zu haben zukünftig, weil aktuell würden die Mehrheiten das ja noch hergeben, dass man eben nach dem alten Modell dann auf die 2 Drittel kommt, um das Grundgesetz da zu ändern. Auch spannend, ja, aber keine Ahnung, ob das wirklich so
Ja,
kommt.
also auf jeden Fall wäre es dann schon mal die erste Wahlkampflüge. Ja, ich meine, es braucht 316 Stimmen und Union und SPD hätten 328. Fand ich ganz interessant, da wird gestern Friedrich Merz in der Pressekonferenz auch gefragt, ja, ist nur irgendwie 12 Stimmen mehr und es gab scheinbar mit Schwarz-Gelb damals nur 4 Stimmen mehr und da hat man dann die Sachen auch zu zweit durchgeboxt. Also ich denke mal, wenn die SPD mitmacht, ist es der wahrscheinlichste Koalitionspartner. Und es gibt auch einige Überschneidungen in den Programmen, zum Beispiel die Senkung der Stromsteuer. Die wollen beide reduzieren, vermutlich aufs europäische Minimum. Das ist bei 0,1 Cent. Aktuell ist, glaube ich, pro Kilowattstunde die Stromsteuer bei 2,05 Cent, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hat man so als Haushalt, der 4.000 Kilowattstunden verbraucht, etwa ab so 93, 94 Euro mehr pro Jahr. Jetzt schon mal eine erste Entlastung, aber es gibt natürlich bei vielen Steuerarten ja zwischen SPD und CDU, CSU schon starke Unterschiede. Wollen wir da mal drauf eingehen? Vielleicht mal mit dem heftigsten Unterschied, vermutlich bei der Vermögensteuer.
Ja, da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn die eingeführt wird, weil es mir natürlich persönlich sehr zugutekommen würde. Aber nicht, am Ende hoffe ich für alle anderen, dass sie nicht kommt, ja, weil das, glaube ich, nicht so viele gute Auswirkungen hat. Aber die SPD würde das ja gerne einführen oder die ist ja eingeführt, also sie wieder in Kraft setzen in einer Form, dass sie dann vielleicht auch verfassungsgemäß ist. und die SPÖ und die CDU ist dagegen. Mal schauen. Am Ende wird es ja irgendwie auf Kompromisse hinauslaufen. Ich glaube, bei den ganzen Punkten, die wir jetzt ansprechen, ich glaube, irgendeine Steuererhöhung oder Steuerbelastung wird man ja vielleicht doch sehen. Ja? Da wird die CDU nicht mit allen Punkten durchkommen.
Ja, andererseits ist natürlich im Verhältnis zu der CDU-CSU die SPD relativ klein dann in der Koalition. Da wird schon die CDU-CSU mehr durchsetzen können. Aber ja, Vermögensteuer seit 1997 ausgesetzt, damals Bundesverfassungsgericht-Urteil, aber man kann sie wieder reaktivieren. Damals war es ja hauptsächlich aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung vom Immobilienvermögen zu anderen Vermögensarten, aber man könnte sie relativ einfach, wenn man eine Mehrheit findet, wieder reaktivieren, aber die CDU-CSU hat es gleich auf Seite 3 des Wahlprogramms geschrieben, dass sie das strikt ablehnt. Also von dem her gehe ich mal nicht davon aus, dass die CDU-CSU sich auf eine Vermögensteuer einlassen würde. Erbschaft und Schenkungssteuer, relativ nah an der Vermögensteuer. Da fordert die SPD eine allgemeine Reform auf Seite 16 des Wahlprogramms. Während die CDU-CSU eigentlich andere Sachen fordern, nämlich eine Entlastung beispielsweise für Familienunternehmen und Eigenheime. Ja, ich meine, aktuell ist es ja so, bis 200 Quadratmeter kann man, wenn man dann nach dem Tod der Eltern in die Wohnung zieht, da 10 Jahre drin wohnen bleibt. Das steuerfreie Erben ist natürlich auch ein bisschen außer Zeit gefallen, die Regelung. Ja, in der heutigen Arbeitswelt, wer wohnt noch oder weiß, dass er die nächsten 10 Jahre am selben Ort wohnt und nicht mal umziehen muss, ja, familiär bedingt oder auch beruflich bedingt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da die SPD vielleicht sogar höhere Erbschaftssteuern will und vielleicht auch die Betriebsvermögensverschonung einschränken möchte. Mhm.
Was denkst du eigentlich, wer neuer Finanzminister wird?
Christian Lindner auf jeden Fall nicht.
Der Olaf Scholz könnte er, aber ich glaube, der hat ja auch schon angedeutet, dass er, glaube ich, dafür nicht zur Verfügung steht. Oder dann.
Also ich weiß nicht, ob Olaf Scholz nochmal so eine Rolle spielt, nachdem die SPD das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren hat. Wobei ich finde es auch ganz, das ist halt auch Wahnsinn in der Politik, der ganze SPD irgendwie Vorstand gefühlt hat gesagt, er will dabei bleiben. Ja. Mhm. Ich glaube, der Klingbeil will jetzt Generalsekretär werden, das ist schon krass. Ja. Das ist wie wenn irgendwie, was weiß ich, wenn man absteigt und dann sagt man ja gut, aber ich hätte gerne noch eine bessere Position gerne. Aber ja, also ich glaube aber nicht, dass Olaf Scholz da eine Rolle spielen wird. Komm, soll ich mal Live-Chat-GPT fragen?
Ich habe schon gemacht, tatsächlich.
Ja, echt?
der denkt, es könnte Carsten Linnemann werden.
Von der CDU, CSU. Ja, ich denke mal, die wichtigen an Anführungszeichen Ämter wird natürlich schon die CDU übernehmen. Ich denke mal, nach der aktuellen Erfahrung mit dem grünen Wirtschaftsministerium und dem FDP-geführten Finanzministerium werden sich vielleicht diese zwei Ministerien, werden die wahrscheinlich an die CDU, CSU gehen.
Ja.
Lindemann könnte sein, ja.
Ja, und er sagt ja noch Klingbeil ansonsten von der SPD. Das wäre sicherlich sportlich für uns dann. Aber ich glaube, Lindemann würde ich auch ganz gut finden, wenn er das wird, ja.
Ja, was könnte wegfallen bei der Erbschaft und Schenkungssteuer? Vielleicht diese Verschonung für Wohnungsbauunternehmen mit mehr als 300 Einheiten. Vielleicht.
Ja. Das ist schon krass, ne? Das sieht man ja auch in Social Media immer mal, oder ich empfehle das tatsächlich auch bei Leuten, wo es passt, dass man, wenn man jetzt vielleicht schon einen großen Wohnungsbestand hat von zum Beispiel 200 Wohnungen, dass man sagt, hey, ich brauche unbedingt noch 100. Wie würde Gerhard Hörhan sagen, noch
liebe Grüße gehen raus.
100 dreckige Löcher oder so, ne, sagt er immer, irgendwie erwerben, um auf die 300 Immobilien zu kommen, um dann die Struktur so aufzubauen, um als Immobilienunternehmen oder ja begünstigungswürdiger Immobilienkonzern zu gelten. Das ist schon irgendwie absurd, ne? Da so eine klare Grenze reinzuschreiben, das ist schon.
Ja, vor allem musst du da beim normalen Betriebsvermögen wahnsinnig was nachweisen und auf einmal heißt es dann, wenn du 300 Immobilien hast, ja, alles okay und sonst musst du richtig Verwaltungsvermögen prüfen und Verschonungsbedarf prüfen und was, der Kuckuck was. Und bei 300 Immobilien sagen sie dann, naja, passt. Also, das ist wirklich was man aus meiner Sicht, ja, also Vonovia wird diesen Podcast ja nicht mehr sponsern, ja, aber aus meiner Sicht abschaffen könnte.
Eine Lücke gibt's ja auch noch. Oh Gott, jetzt, wenn jetzt hier der neue, also bitte nicht, aber gut, dann ändert's halt, ne? Wenn er jetzt sagt, die Lücken sind hier aufgedeckt, ne? Aber ist ja zum Beispiel auch, wenn du Immobilien vererben oder verschenken willst, dann macht es ja keinen Sinn, die in so einen GmbH-Mantel zum Beispiel zu packen und zu sagen, das ist jetzt Teil des Unternehmensvermögens, das ja grundsätzlich begünstigt ist bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, weil das zählt dann als schädliches Verwaltungsvermögen und du kannst halt sagen, du kannst halt nicht die Immobilien einfach in eine betriebliche Struktur überführen und dann sagen, ich möchte diese Begünstigung für Betriebe auch hier für meine Immobilien zur Anwendung bringen. Und das geht nicht, weil eben diese Immobilien ausgeschlossen sind als schädliches Verwaltungsvermögen. Aber dafür müssen diese Immobilien Dritten zur Nutzung überlassen werden. Und das könnte man ja also Folgendes machen, wenn man also diese Steuer umgehen will, dass man einfach die Immobilie vor dieser Schenkung oder wenn die Erbschaft ansteht oder man will das vielleicht auf eine Stiftung übertragen, ja, ist ja dann auch wie eine Schenkung, dann zieht man die Immobilie halt leer. Ja, man vermietet sie einfach nicht mehr an Mieter und dann hat man eine leerstehende Immobilie, die zumindest nach dem Gesetzeswortlaut so nicht schädlich ist. Ja, also man könnte dann eine leergezogene Immobilie in eine GmbH mit irgendeinem Betrieb überführen und dann eben sagen, zusammen mit diesem Betrieb wird dann diese Immobilie verschenkt oder die Anteile davon. Ne? Und man könnte dann in diese Steuerbegünstigung kommen. Ist eigentlich auch noch eine Lücke, die man vielleicht schließen könnte. Muss man auch nicht. Wobei es natürlich auch irgendwie bescheuert, ne? Dann schaffst du einen Anreiz, dass die Immobilie leergezogen wird. Das ist jetzt auf dem Wohnungsmarkt auch nicht so der beste Anreiz, das so zu machen. Ja,
die CDU/CSU fordert Entlassung für Familienunternehmen bei der Erbschaftssteuer. Muss sagen, die sind aus meiner Sicht schon relativ gut entlastet. Also gibt ja sogar die Optionsverschonung kann man 100%.
26 Millionen, Fabian.
Ja, ja.
Dann musst du einen Antrag stellen, ja.
Ja, aber du kannst ja noch so eine Bedürfnisprüfung dann machen und dann kannst du auch, es wird ja abgeschmolzen bis 96 Millionen ist es, glaube ich. Und dann, aber du kannst ja trotzdem theoretisch steuerfrei erben. Es gab ja auch Kritik an diesem ganzen Döpfner-Fall und so weiter. Ja, kann man machen. Ich glaube ja, also meine Prognose ist, da wird relativ wenig passieren. Da wird man dann sagen, okay, ihr wollt irgendwie Entlastung, wir wollen das Gegenteil, also einigt man sich, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, ja genau, denke ich auch vielleicht so ein bisschen die Freibeträge erhöhen, ne, da diese 400.000 Euro, die man von Eltern zu Kind hat, die sind ja doch ein bisschen gering mittlerweile, so durch die Inflation geworden, ist zumindest mein Gefühl, dass das doch auch bei ganz normalen Erbschaften dann schon immer ein großes Problem wird, weil man einfach nicht mehr ein ganz normales vermietetes Haus oder Wohnung irgendwie verschenken oder vererben kann. Da kann man sicherlich was machen. Und aktuell macht die Erbschaft und Schenkungssteuer auch nur 10 Milliarden aus. Ist ja gar nicht so viel, ne? Und naja, schauen wir mal. Also ich gehe auch davon aus, dass hier nicht viel passiert und dass das überwiegend so bleibt, wie es ist.
Dann Besteuerung von Kapitalerträgen, da die SPD einen wilden Vorschlag, ja, dass nämlich diese über einen Einkommensteuertarif besteuert werden sollten. Ich hoffe, dass das dann irgendwie teilweise freigestellt wird, weil wenn ich das sehe, dass ich dann erstmal irgendwie über 30% hier in meiner GmbH zahlen muss und dann nochmal 42%, wenn ich was ausschütte. Das kann ja rein rechnerisch, also ohne irgendwie Freistellungen oder irgendwas anderes, Reduzierung von anderen Steuerarten nicht so einfach gehen, weil da sind wir ja wirklich dann bei weit über 50% Steuerbelastung. Ja.
Das könnte dann über so eine Art Teileinkünfteverfahren funktionieren. Also ja. Ist das ja jetzt auch schon, wenn man höhere Anteile an einer GmbH hat oder selbst für die als Geschäftsführer tätig ist, kann man dann auch das oder muss das sogar gegebenenfalls mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern, die Ausschüttung, und muss dafür aber nur 60% ansetzen als steuerpflichtigen Teil der Ausschüttung. Das, so könnte man dann wahrscheinlich diesen Fall abbilden und gleichzeitig wären dann halt die klassischen Zinsen, ja, die du dann vielleicht bekommst aus einem Darlehen, die vorher ja nicht besteuert werden. Die Zinsen, die man da bekommt, kann ja derjenige, der sie dir zahlt, als Betriebsausgabe gegebenenfalls voll absetzen. Und da könnte das okay sein, da einen höheren Steuersatz anzuwenden. Bin jetzt auch kein super Freund von, weil am Ende ist das ja oft auch nur vielleicht Ausgleich der Inflation. Ja, wirst du wirklich viel reicher dadurch, keine Ahnung, ja. Aber wenn das sein muss, könnte man das wahrscheinlich in Kauf nehmen.
Ja, dann Finanztransaktionssteuer. Ja, da plant die SPD die Einführung. Also die CDU, CSU hat es nicht im Wahlprogramm erwähnt, aber davon gehe ich mal aus, dass die das eher nicht wollen, ne?
Also ich glaube, da müsste man natürlich erstmal ganz schön viel Verwaltung und Bürokratie wieder schaffen, um so eine Steuer einzuführen. Bin ich jetzt kein Superexperte, aber klingt für mich so, als ob man da erstmal viel wieder investieren muss und vor allem auch mehr Aufwand schafft für alle Beteiligten, die dann Wertpapiere handeln.
Bürokratieabbau ist fast noch wichtiger als Steuersenkung, habe ich das Gefühl. Also da muss auf jeden Fall einiges kommen. Ja, Schuldenbremse haben wir schon angesprochen. Ja, die SPD will die Reform dieser Schuldenbremse im Grundgesetz, Seite 17 steht. Und ja, ich bin mal gespannt. Also im Wahlkampf wurde ja noch öfter gesagt, wir wollen die irgendwie nicht abschaffen oder groß reformieren. Zumindest ja, Friedrich Merz hat es gesagt, auf Länderebene kann man da was machen. Jetzt könnte es relativ schnell gehen, ja, bevor irgendwie die nächste Regierung im Amt ist. Du hast es angesprochen, könnte man auch schnell mit einer Zweidrittelmehrheit, weil die braucht man, wenn man hier Grundgesetzsachen ändern möchte, das auch durchdrücken. Da hat dann das Versprechen, je nachdem, wenig Bestand gehabt, ja.
Das habe ich dich ja noch nie gefragt. Bist du eigentlich so ein Schuldenbremsenbefürworter oder bist du jemand, der sagt, Drill, Baby, Drill?
Ja, also ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile bei der Schuldenbremse. Wir hatten ja den Herr Stelter schon mal zu Gast. Die Meinung teile ich auch so ein bisschen, macht irgendwie groß jetzt keinen Sinn, in der Währungsunion als einziger da gefühlt auf der Schuldenbremse zu pochen, zumindest in der Ausgestaltung. Nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben 1000 Milliarden Euro pro Jahr Steuereinnahmen. Wenn wir uns jetzt noch mehr verschulden, dann ist ja die Frage, bringt es dann wirklich Bürokratieabbau, bringt es dann schlankere Strukturen und führt es dazu, dass man dann wirklich mit dem Geld richtig umgeht, ja, was man einnimmt. Von dem her, also Reform der Schuldenbremse, okay, aber so eine komplette Abschaffung, ja, sehe ich nicht, ja.
Ja, sehe ich auch so, ne? Dann wird natürlich der Druck, da mal ein bisschen zu schauen, wofür das Geld ausgegeben wird, immer niedriger, ne? Und ist auch nicht gut. Aber ich glaube da auch an das, was der Dr. Stelter sagt, dass langfristig du irgendwann für die Schulden der anderen EU-Länder aufkommen musst oder man es jetzt schon tut durch die einheitliche Währung. Da ist es natürlich schade, dass man hier nicht in Infrastruktur, Schulen und so weiter investiert, wenn das Geld am Ende dann weg wäre, wenn man es jetzt spart. Ja, also das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf.
Ja, also wir haben ja einiges an Aufholbedarf, wenn ich hier mir die Deutsche Bahn anschaue.
Wobei ich habe zuletzt immer positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich wollte die eigentlich mal loben.
Ja, aber wo fährst du hin? Von Halle die letzte Station nach Berlin, ne? Ja, okay. Ja, ich muss jetzt in Halle an der Saale umsteigen, wenn ich das nächste Mal nach Berlin reise. Weiß nicht, ob da irgendwie da was umgebaut wird oder so. Ja, aber gut, jetzt kommen wir vom Thema ab, ja. Soli, auch ein Punkt. Die SPD erwähnen den gar nicht, Solidaritätszuschlag. Gibt es ja immer noch für Spitzenverdiener, aber natürlich auch für kleinere Verdiener als Zuschlagssteuer auf die Kapitalertragssteuer, wenn man anlegt, oder auch auf die Körperschaftssteuer bei Unternehmen. Die CDU-CSU sagt es gleich auf Seite 2 des Wahlprogramms, sie will diesen restlichen Solidaritätszuschlag abschaffen. Die SPD will das nicht, ist natürlich auch immer eine Finanzierungsfrage. Ich meine, im Kopf zu haben, der bringt immer noch, trotz dieser Zusammenstreichung, mehr als die Erbschaftssteuer. Ja, von dem her bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt. Meines Erachtens begrüßenswert, weil so irgendwie, bevor das Bundesverfassungsgericht das gibt, ja, kann man gleich abschaffen, aber reißt natürlich eine Finanzierungslücke.
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass der schon verfassungswidrig ist in der aktuellen Form. Würde ich schon, glaube ich, drauf wetten, so gefühlt, ja. Und insofern wäre es ja schlau, also das wäre eigentlich toll, das hat ja die Ampel oft nicht so gemacht. Die haben ja gesagt, ja, egal, dann gucken wir mal, was die Gerichte sagen. Wäre ja eigentlich vorausschauend, wenn man jetzt sagt, okay, oder wenn man sieht, dass da so ein anhängiges Verfahren ist, was von allen Experten eigentlich so gesehen wird, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass der Soli so nicht standhaft bleiben kann. Wenn man da vielleicht schon, so würde man das ja in einem Unternehmen machen, ne, wenn man sieht, da kommt irgendwas auf einen zu, dass das nicht mehr so gültig ist, was man jetzt aktuell macht, dass man vorausschauend dann schon mal sich was Besseres einfallen lässt. Das war ja zuletzt oft nicht so und wäre mal cool, wenn man dann so vorgehen würde. Ja, also mal schauen, ob das in den Koalitionsvertrag dann Einfluss findet.
Ja, absolut. Ja, wir können vielleicht nochmal eine Folge machen, was in dem letzten Koalitionsvertrag so Einzug gefunden hat, 2021, und was umgesetzt wurde. Ja, vielleicht für nächste Woche. Ja. Vielleicht hier trotzdem vorab schon mal den Podcast abonnieren. Ja, gerne Bewertung dalassen. Ja, freut uns natürlich. Vielen Dank. So, dann, was gibt's noch, Christian? Ja, neben dem Soli, ja gut, Einkommensteuer, ja.
Das ist ja auch ein wichtiges Thema, ne?
Ja, vielleicht das Wichtigste, ja, für viele.
Da ist dann wieder die Frage, wo kommt das Geld her? Ja, SPD sagt ja Entlastung für 95% der Bevölkerung. CDU sagt auch, oder CDU, CSU, dass man die Einkommensgrenzen auch für Spitzensteuersatz noch nach hinten verschieben muss, dass man nicht, ich glaube, jetzt ist ja so, dass man, wenn man das 1,8-fache des Durchschnittsgehaltes verdient, schon im Spitzensteuersatz ist, das klingt irgendwie auch nicht richtig. Ja, das ist dann ganz gut, dass man das anpassen will. Aber da ist natürlich die Frage, wo kommt die Kohle her, ja? Insofern, hier bin ich auch sehr skeptisch, wie weit man da gehen kann.
Ja, also ich bin auch mal gespannt. Und man muss aus fairer Weise sagen, jetzt bei so einem Einkommen von so 3.000 Euro hat man eine Durchschnittssteuerbelastung von etwa 10%. Ja, und das meiste, was jetzt da abgeht, sind nicht irgendwie die gut 300 Euro Einkommensteuer, sondern fast 700 Euro Sozialabgaben für einen Arbeitnehmer plus nochmal die für einen Arbeitgeber. Also das wahre Problem bei den kleineren Einkommen, kleinen und mittleren Einkommen, sind eigentlich die Sozialabgaben die wirklichen Belastungen und nicht unbedingt die Lohn- und Einkommensteuer.
Wobei ich glaube, da werden wir nicht viel sehen. Also das Problem wird, glaube ich, gar nicht angegangen werden, wäre so meine Befürchtung oder Vermutung. Ja, Rente, da trauen sich beide nicht ran. Naja. Im Gegenteil, dann das vielleicht noch verschlimmern, das Problem, indem man noch mehr Zugeständnisse macht oder Zusicherungen an die Rentner, waren ja auch für die CDU, glaube ich, eine sehr wichtige Wählergruppe. Und bei den Krankenkassen glaube ich jetzt auch nicht, dass da nochmal ein Vorstoß kommt. Da liest man ja immer wieder so Meinungen in der Presse, die denen ich auch ganz relativ viel abgewinnen kann. Hey, warum ist das nicht eigentlich wieder so wie früher, wo man mal so darüber nachgedacht hat, man muss vielleicht auch ein bisschen was dazu bezahlen, wenn man zum Arzt geht. Muss ja nicht viel sein, aber dass man schon sich zweimal überlegt, erstens, ob man das jetzt wirklich braucht und vor allem, dass der Arzt kontrolliert wird irgendwo, ja. Also, weil man ja dann einen Teil von dieser Rechnung bezahlen muss und dann, ja, gibt es da ein automatisches Kontrollsystem, dass da vielleicht nicht alles berechnet wird, was man vielleicht auch gar nicht braucht. Oder jetzt nicht unbedingt nutzen muss, ja.
Ja, absolut. Also da bin ich bei dir. Ja, Spitzensteuersatz hat mal geheißen, so ab 80.000 Euro aus Reihen der CDU, steht zwar nicht so im Wahlprogramm, aber ich meine, meines Wissens hat es Herr Linnemann auch mal gesagt, also muss man eigentlich aus meiner Sicht mindestens auf den Betrag hoch. Die FDP hat damals 96.600 Euro gezahlt, damals als Christian Lindner noch leitende Funktion in der FDP inne hatte. Ja, lang ist es her, aktuell bei 68.481 Euro. Ja, also auf 80.000 sollte man mindestens hoch, aber ja, schauen wir mal, was da kommt, weil das kostet schon richtig Geld, ja, wenn man die Tarifeckwerte verschiebt. Bin auch mal gespannt, ob das so wirklich kommen wird. Ja, was gibt's sonst noch? Grunderwerbsteuer, also allgemein Immobilienbesteuerung. Aktuell kann man noch seine vermietete Immobilie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das plant die SPD zu ändern, ne?
Aber ich glaube also, das darf einfach nicht kommen. nicht nur, weil ich das jetzt als Steuerberater halt super toll finde, diese Möglichkeit, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss das auf die Investitionsfreudigkeit von Immobilieninvestoren hat. dass man wirklich, das ist ja, darauf läuft das ganze Jahr hinaus, Denkmalschutz, Sanierungsgebiet, Neubau, degressive Abschreibungen und diese ganzen Steuererleichterungen, die man da auch ausruft, aus gutem Grund, um eben, weil man natürlich auch will, dass jemand diese Grundstücke bewirtschaftet, kauft und hält und verbessert und so. Und wenn du dann aber weißt, du musst dann im Verkauf dann auch voll Steuern zahlen, glaube ich schon, dass da nochmal weniger investiert wird, was natürlich irgendwie auch schade wäre für den ganzen Wohnungsmarkt.
Ja, und heutzutage muss man ja schauen, ob Zins und Tilgung überhaupt noch den Kredit tragen. Und also viele rechnen ja schon bei den Investitionen damit, dass es mal mit einer Wertsteigerung steuerfrei verkaufen können. Und ich glaube, gerade so private Immobilieninvestoren, wenn sie da schon wahnsinnig, also jemand, der halt eine Wohnung kauft und die vermietet, ja, und hofft, dass es zumindest noch 0 auf 0 ausgeht bei dem aktuellen Zinssatz, ja. Der ist dann schon froh, wenn er seit 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann, plant da auch damit und investiert vielleicht deshalb und vielleicht würde er sonst nicht investieren, weil es dann schon genau. Eine knappe Geschichte wäre. Also ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Kann ja überlegen, ob man, gut, wobei, sagen wir so, es gibt ja den gewerblichen Grundstückshandel. Also ja, meine persönliche Meinung ist, es reicht auch. Ja, also ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich verstehe so den das Ansinnen, dass jetzt jemand, der irgendwie 10 Jahre da eine Immobilie gehalten hat, das nicht mit einer Million Gewinn steuerfrei verkaufen kann, alles schön und gut. Aber die Frage ist ja, ob das jetzt beim jetzigen Zinsniveau nicht eher abschreckt, dann irgendwelche Häusle zu bauen oder zu kaufen und zu vermieten. Ja, schauen wir mal. Und die SPD will zusätzlich noch die Grundsteuer, glaube ich, nicht umlagefähig machen, also dass die Mieter nicht belastet werden. Ja, also es ist halt die Frage, ob jetzt, wo so viele Wohnungen fehlen, ob man jetzt Immobilieninvestoren, oder oft sind es ja wirklich private Vermieter, die irgendwie 1, 2 Wohnungen haben, das Leben schwerer machen will. Mal schauen, wer sich da durchsetzt. Dann vielleicht eher die Erbschaftssteuerbefreiung irgendwie für 300 Wohnungen streichen, wie andere Geschichten für Leute, die wie 1, 2 Wohnungen haben, die sie vermieten. Aber gut, so persönliche Meinung von mir. Ja, was gibt's noch? Mehrwertsteuer. Da hat der Olaf Scholz im Wahlkampf, das haben wir schon mal aufgegriffen im Podcast, vorgeschlagen, dass man den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von aktuell 7% bei Lebensmitteln auf 5% senken soll. Bringt aus meiner Sicht wenig bis gar nichts, weil wenn man sich das auf so einen Haushalt hochrechnet, sind es irgendwie ein paar Euro im Monat. Ja.
Ich denke ja immer noch, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird. Hatten wir das nicht schon mal bei irgendwann 2000?
Ja, von 16 auf 19. Ja, ist natürlich, es ist, also das Problem ist natürlich, die Mehrwertsteuer ist natürlich, trifft dann auch stärker die unteren Einkommen, also auf absoluten Zahlen dann gesehen, weil die natürlich dann, wenn sie irgendwie 3 Prozentpunkte mehr ausgeben müssen, dann stärker belastet werden, wenn man es in Relation sieht. Aber es ist natürlich schon eine sehr günstige Steuer. Was meine ich damit? Man kann halt ohne irgendwie groß, dass ich den letzten Picasso noch bewerten müsste, einfach halt statt irgendwie 19% dann, was ich, 21% verlangen. Man hat mehr in der Tasche und es kostet nicht so viel. Ja, Bürokratieaufwand ist da gering und wenn man ins europäische Ausland schaut, dann ist immer interessanterweise eher im unteren Drittel, was die Mehrwertsteuersätze angeht.
Man könnte ja hier dann auch nochmal schauen, dass man so bestimmte wichtigen Bedarf des täglichen Gebrauchs, ja, Lebensmittel könnte man ja auch komplett von der Steuer, von der Umsatzsteuer ausnehmen, gegebenenfalls, oder ich glaube, da gab es ja auch in den Wahlprogrammen, ich glaube, das war bei den Grünen oder so, Windeln und sowas, oder bei der AfD war das, glaube ich, Kinderprodukte und so. Also da kann man ja auch nochmal durchgehen und sagen, okay, wir erhöhen die insgesamt, aber nehmen gleichzeitig nochmal wichtige Produkte und Dienstleistungen aus, wo die man eben doch ständig für die Lebenserhaltung benötigt. Das könnte ja so ein Deal sein, den man dann macht.
Also, ich glaube, sogar in Monaco gibt es eine höhere Mehrwertsteuer als hier, aber dafür gibt es sonst keine Steuern.
Ja, mal gucken, ob sich die Gastronomen freuen können. Ja, die warten ja auch irgendwie.
Das könnte schon sein. Das kann man vorstellen, dass das durchgeht. Macht auch irgendwo Sinn, einfach aus dem Grund, weil es ja eigentlich nicht befürwortet werden kann, wenn jetzt To-Go irgendwie weniger besteuert wird als im Restaurant. Allein deswegen macht es aus meiner Sicht schon Sinn. Tippe ich jetzt mal, kommt und ja. soll so sein, ne?
Dann haben wir natürlich noch die große Frage der Unternehmenssteuern. Ja, wie viel müssen eigentlich dann GmbHs zukünftig zahlen? Bleibt zwar bei den 15% Körperschaftssteuer zusammen mit der Gewerbesteuer dann auf 30, ob da eine große Reform kommt. CDU hat es ja eigentlich doch auch angekündigt, dass sie da runter wollen. Aber die Frage ist auch wieder, wo kommt die Kohle her? Ne?
Auf 25% Unternehmenssteuerbelastung wollen sie runter. Bei dem SPD-Wahlprogramm steht bei Personenunternehmen, also wahrscheinlich Personengesellschaften dann gemeint, soll es Entlastungen geben. Aber ja, aus meiner Sicht, ja, aber das ist natürlich auch so, ja, wo kommt die Kohle her? Aber wenn halt dann keiner irgendwann mal mehr in Deutschland Unternehmen betreibt oder zu wenige, dann bringt 30% oder noch mehr Steuerbelastung für Unternehmen auch nichts, wenn einfach die Bemessungsgrundlage geringer ist. Und ich verstehe es ja in den Talkshows, ja, irgendwie, wenn man es natürlich rechnet, irgendwie 5% da weniger, was weiß ich, Körperschaftssteuer beispielsweise. Wo kommt die Kohle her? Aber wenn halt alle dann irgendwie im Ausland gründen oder ihr Unternehmen über irgendwie GmbH und KKGs und dann Stiftungen dann ins Ausland schieben, da ist ja auch die Frage, macht man nicht mal 5% runter, hat erstmal ein bisschen weniger Steuereinnahmen und hofft, dass dann dadurch die Wirtschaft angekurbelt wird und die Leute irgendwie mal flapsig gesagt nicht abhauen. Ja, ich glaube, man braucht schon langfristig, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, und eine Steuerbelastung für Unternehmen von etwa 25%, da ist aktuell mit circa 30% einfach zu hoch, um langfristig da mitzuhalten.
Ich glaube, das unterschätzen auch viele, wie dramatisch da eigentlich die Situation ist, was so die Personen angeht, die dann irgendwie auch wirklich angepisst sind von dem Steuersystem und der Bürokratie, die man da so in Deutschland hat. Also ich habe das, hey, gut, ich weiß, in einer super Bubble da in Dubai, ne, wo natürlich alles noch ein bisschen extremer ist, aber wenn man sich da mit den Unternehmern unterhält, die da eben hin auswandern, das ist halt, also klar, die sind auch der Meinung, in Dubai lässt sich's besser leben, da habe ich vielleicht auch eine andere Meinung zu, aber als nächstes ist eben dann, ja, keine Steuern und ich zahle dann halt meine Schule zwar selbst, aber dafür kriege ich halt auch, da bin ich halt Kunde, ne, da werde ich irgendwie nicht doof angemacht, sondern kann dann wirklich eine gute Dienstleistung erwarten und schicke meine Kinder lieber dort zur Schule und Infrastruktur sowieso besser und so. Also das ist schon, das sollte man nicht unterschätzen, das sind ja wirklich, es gibt ja letztes Jahr oder 2023 habe ich hier die Zahl nochmal gefunden, 1,3 Millionen Menschen verlassen Deutschland im Jahr. Das ist halt ein Riesenwert und das sind ja oft dann auch wirklich gute, also das ist egal eigentlich, wer das, ob das jetzt gute oder schlechte Leute sind, aber es sind halt Leistungsträger aus meiner Sicht ganz klar, ne? Und das finde ich irgendwie auch schade, wenn man hier weiterleben will und jährlich gehen immer mehr gute Leute weg. Das ist doch doof. Sollte man doch irgendwie was gegen tun und Anreize schaffen, dass es auch hier gut ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ja,
und der Zinseszinseffekt von gesparten Steuern ist schon enorm, wenn man es dann wieder reinvestieren kann. Ja, also langfristig ist natürlich in einem Land, das was weniger Steuern hat, kommst du halt als Unternehmen schneller voran und steigerst natürlich dann auch deinen Gewinn und dann auch wieder die Steuern. Also ich glaube, das ist ein gefährliches Spiel, dass man jetzt in der digitalen Welt eine zu hohe Unternehmenssteuerbelastung hat. Aber das haben, glaube ich, beide Parteien auch erkannt. Ja, also,
naja.
Ja, zumindest mal teilweise. Also die SPD hatte auch Punkte drin, ja, in ihrem Wahlprogramm. Aber klar, da ist die CDU natürlich mehr pro Unternehmenssteuerbelastung oder die Senkung dieser wie jetzt die SPD. Ja. Aber vielleicht abschließend, glaubst du denn, die einigen sich, SPD und die Union, und werden einen einigermaßen guten Koalitionsvertrag zusammenbringen?
Also ich denke schon, ja. Also das, ich glaube, da ist der Druck doch so hoch, auf beiden Seiten eine Lösung zu erzielen, weil es ja irgendwie keine Alternative gibt, die irgendeine Partei mittragen würde, ja. Wenn jetzt Minderheitsregierung, ja, könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube, das hat ja auch viele Nachteile. Ich frage mich so ein bisschen, was diese Aktion von der CDU da kurz vor der Wahl sollte, da diese Anträge zu stellen mit der AfD zusammen, das hat ja wirklich am Ende nur noch mehr geschadet, hat man so den Eindruck, oder man weiß es nicht, ja, aber das, ja, also ich glaube schon, dass alleine wegen dieser Thematik der Druck hoch ist, da eine Lösung zu finden, und ja, ob das dann wirklich gut ist und alle Probleme gelöst werden, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube schon, dass die sich einigen werden.
Sehr gut, ja. Ich habe, glaube ich,
deine Meinung genauso, oder?
Ja, ich habe ja schon vor, ich weiß gar nicht, was in der Podcast-Folge es war, kann man nochmal nachhören, prophezei, dass es eine große Koalition geben wird. Aber ich habe getippt, glaube, dass die FDP noch mal reinkommt. Aber ja, dem war auch nicht so. Also nicht ganz ein Orakel von Fabi. Ja, aber ich glaube auch, dass die sich einigen werden, dass SPD und die Union da die Regierung bilden werden. Die notwendigen Mehrheiten haben sie gemeinsam. Und ja, ich denke mal, das ist die realistische Annahme und wird vermutlich auch so kommen. Und ich glaube, die SPD muss da auch so ein bisschen nachgeben. Die hat jetzt gesehen, die hat hier manche wirklich SPD-Hochburgen an die CDU verloren im Ruhrgebiet. Ja, weil viele sich natürlich auch von den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen da bei der SPD nicht mehr so vertreten fühlen. Und ich glaube auch, was das Thema Bürgergeld, wir haben jetzt natürlich heute die Steuern angesprochen, aber es gibt natürlich so zig weitere Themenbereiche. Ich glaube, dass sich die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen von der SPD aktuell, auch wie ich die Infratest-DiMAP-Umfragen gesehen habe, jetzt nicht mehr so abgeholt fühlen. Von dem her, die sind schon unter Druck, sich auch da zu einigen, sich einzubringen und mal auch Kompromisse zu schließen. Und ich hoffe einfach generell, dass es halt insgesamt wieder eine bessere Stimmung gibt. Also wenn ich hier diese Nachrichten von einer Story sehe, wo man mal der zur gewonnenen Wahl gratuliert, ja, also lieber mal wieder gemeinsam irgendwie zusammenstehen, auch die anderen Meinungen mal akzeptieren und dann halt gucken, dass man unser schönes Land voranbringt, ja.
Das ist doch ein tolles Schlusswort.
Ja, sehr gut. Christian, dann sieht man oder hört man sie nächste Woche wieder.
Ja, genau. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.